Hallo, ich begrüße euch zum zweiten Teil mit Reike Garbe zum Thema biologische Naturgesetze. Jetzt sprechen wir erstmal ganz konkret über die Konfliktschocks, die Symptome auslösen, welche Kriterien da genau erfüllt sein müssen. Und das Ganze wieder anhand von Folien und Beispielen von Reike ordentlich ausgearbeitet. Bitte denkt dran, wir können euch nur eine Übersicht über das Thema geben und es liegt dann schlussendlich an euch, in die Materie tiefer einzutauchen und euch selbst davon zu überzeugen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Hi Reike! Wie geht's dir?
Noch gut.
Es wird auch so bleiben, versprochen. Es ist immer wieder eine Freude für mich, dich hier zu haben. Und weil wir gehen auch ins Eingemachte und wir präsentieren auch wirklich Fakten. Nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern Fakten. Nein, Spaß beiseite. Wir reden über Konfliktschocks und dass diese Schocks dann eben auch Symptome auslösen und was da genau passiert, wann diese Schocks, diese bekannten Symptome auslösen, was dafür gegeben sein muss. Das besprechen wir hier in einem doch knackigen Interview gleich, dass die Leute auch schnell alles mitnehmen können, was sie brauchen, um voranzukommen. Wo starten wir genau?
Also, man muss da recht dazu sagen, das, was wir jetzt hier besprechen, in diesem und auch in Folgeinterviews, ist natürlich nur eine oberflächlich mal so, man kratzt mal so dran. Es ist viel umfassender. Ja. Es ist eigentlich ein Selbststudium. Es ist sehr umfassend. Wenn man sich anfängt, mit diesem ganzen Thema biologische Naturgesetze zu beschäftigen, kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu tun. Deswegen habt auch Nachsicht. Ja, wir können nicht auf jedes Thema im Detail eingehen. Da müsste man eine ganze Reihe machen. Da kann man 100 Videos zu machen. Sondern mir geht es erstmal darum, überhaupt für diejenigen, die es noch nie gehört haben, einen Einstieg zu ermöglichen, damit sie sehen, okay, in den Körper, also unsere Körperintelligenz, offensichtlich gibt es die und die funktioniert nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die sind auch bekannt und wenn ich die kenne, dann nimmt mir das natürlich erstmal viel Ängste, weil ich dann sehen kann, aha, wenn das und das für Rahmenbedingungen gegeben war, passieren die und die Reaktionen. Das heißt, ich habe eine gewisse, naja, ich will nicht sagen Planungssicherheit, aber eine gewisse Vorhersagbarkeit über Symptomverläufe.
Werden diese biologischen Naturgesetze vom Hausarzt berücksichtigt?
Das Verrückte ist, die Mediziner, die Ärzte lernen im Studium eigentlich wichtige Grundlagen. Das Problem ist nur, ihnen fehlt der Verständnisschlüssel, der alles miteinander verbindet. Das heißt, die Ärzte lernen was über Embryologie, die lernen was über Physiologie, Neurobiologie, Mikrobiologie, Histologie und ein bisschen Psychologie. Die lernen alles. Das Problem ist aber, keiner kommt daher und bringt das in ein geordnetes Gesamtsystem. Das ist das, was fehlt. Das ist diese geniale Leistung, die eben doch der Dr. Hammer geleistet hat, dass er diese Dinge vereinigt hat. Das heißt, ein Therapeut, ein Arzt, ein Heilpraktiker, also die einfach medizinischen Hintergrund haben und grundsätzlich offen ist und auch bereit ist, bestimmte Worthülsen mal über Bord zu werfen, vor allem Worthülsen mit gut und bösartig, das einfach mal links liegen zu lassen und sich wirklich mal auf den Prozess, auf die Symptomatik, auf die Anpassung der Gewebe einzulassen, völlig neutral. Für den wird vieles sofort nachvollziehbar erscheinen, definitiv. Nur es werden hier Dinge auch miteinander verknüpft sein, die in diesem Kontext vielleicht noch nicht bekannt waren. So, und das ist das Neue an der ganzen Sache. Aber im Grunde ist es, was ich auch schon sagte, es ist mehr als die Summe der Einzelteile. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme jetzt fünf verschiedene Fachdisziplinen, mixe die irgendwo einmal zusammen und dann kommt das Neue bei raus. Nein, es ist schon noch ein bisschen eine andere Ebene, die wir jetzt hier begegnen. Ja? Also wir verlassen, was ich ja schon sagte, die Materialismus-Ebene, wo wir nur das Körperliche betrachten und wir gehen jetzt eigentlich auf die Ebene der Seele, der Psyche, der seelischen Bedürfnisse und wie das alles zusammenwirkt. So muss man es vielleicht sagen. Also es entwickelt sich hier eine ganz andere Dynamik. Es ist wirklich ein System des Lebendigen und nicht ein Totenkult, der eine Leiche zerlegt und Einzelteile vermisst, so wie wir es haben. Und dann Schubladen packt, Etiketten drauf schmiert und sagt, so, das ist der Körper. Ja. Nein, das ist hier nicht der Fall.
Also man muss jetzt wirklich mal anfangen zu hinterfragen, warum ist dieses Symptom Krebs entstanden? Was ist davor passiert? Ja, was sind die Kriterien dafür?
Genau. Also wenn wir jetzt mal wirklich von diesen biologischen Naturgesetzmäßigkeiten ausgehen und ich mache das so, ich werde jetzt in diesen Interviews, die wir machen, nur die ersten drei Gesetze hier mal, soweit es notwendig ist, das sozusagen das Basiswissen dazu vermitteln. Also das erste Naturgesetz sagt ja im Grunde, dass diese Sonderprogramme, also ich benutze jetzt ein bisschen die Sprache, aber ich werde sie auch immer erklären, so wie sie Dr. Hammer eben benutzt hat, dass diese Sonderprogramme, diese biologischen Sonderprogramme, dass die durch ein schockartiges, akutes Ereignis, ein Konfliktschock, und zwar ein biologischer Konfliktschock, entsteht. Vielleicht nochmal zum Thema Konflikt, weil manche Menschen hören diesen Begriff und sagen, ja, ich habe ja jeden Tag Konflikte. Das ist damit nicht gemeint. Wir reden nicht von irgendwelchen psychischen Konflikten, sondern hier geht es um das Thema biologische Grundbedürfnisse. Mhm. Und Konflikt ist ja, wenn man es übersetzt, das Wort heißt ja eigentlich nichts anderes als zusammenprallen. Okay. Konfligere, lateinisch. Was prallt da zusammen? Einerseits unsere biologischen Grundbedürfnisse, die ändern sich aber ständig, je nachdem, wie das Leben gerade so ist, und die Erwartungshaltung an die Realität. Beziehungsweise die Realität selber und die Erwartungshaltung aufgrund unserer biologischen Bedürfnisse. Also mal ganz einfaches Beispiel, das mir selber passiert. Ich hatte das Bedürfnis, was zu essen. Ich war hungrig und hatte als Plan, zu einem bestimmten Restaurant zu fahren, wo ich gerne gegessen bin oder gegessen habe. So. Dann fahre ich dahin. Ich war hungrig, habe die Erwartung gehabt, ich kann mein Bedürfnis Hunger dort stillen. Und als ich dahin gekommen bin, stelle ich fest, das Restaurant gab es gar nicht mehr. War nicht nur geschlossen, sondern das war weg. Das war, weil ich schon längere Zeit nicht da war.
Ja.
Kannst du dir vorstellen. Das ist so ein Moment, so nicht erwartet.
Ja.
Ja, mein Bedürfnis nach Hunger, was mache ich jetzt? Das war, glaube ich, ein Sonntag oder irgendwie so. Also die normalen Ladengeschäfte waren auch nicht auf. Und es war erstmal so eine Enttäuschung da. So. Die Konfliktlösung ging aber relativ schnell, weil ich habe mich einfach nur umgedreht und auf der anderen Straßenseite hatte gerade ein neues Restaurant aufgemacht. Da habe ich gesagt, gut, dann gehe ich jetzt mal dahin und probiere das mal aus.
Ja.
Das wäre jetzt mal so eine ganz platte Geschichte. Ja. Es muss also jetzt nicht etwas sein, wo man immer gleich den Tod vor Augen hat.
Genau.
Aber es geht immer darum, wenn biologische Bedürfnisse oder die Erwartung, die wir aufgrund der biologischen Bedürfnisse haben, weil ich habe eine bestimmte Art der Wahrnehmung, die ich durch dieses biologische Bedürfnisraster bekomme. Und das ist ja diese Kunst, dass ich mich anders, wie soll ich sagen, wieder selbst wahrnehme. Also, dass ich mir auch eingestehe, ich habe Bedürfnisse und ich gucke durch diese Bedürfnisbrille in die Welt mit einer Erwartung, ich kriege diese Bedürfnisse irgendwo gestillt. Anderes Beispiel, muss ganz dringend pinkeln. Dann nimmt deine Wahrnehmung plötzlich nur noch irgendwelche Schilder, wo WC draufsteht, wahr. Das ist dieses selektive Wahrnehmen. Das ist im Grunde auch nicht anders mit diesen Bedürfnissen. So, aber wenn eine Situation eintritt, die ich nicht erwartet habe, die mich völlig aus der Bahn schmeißt, also wie man immer so sagt, auf dem linken Bein erwischt, also wo ich keine Planung habe, ja, und die für mich auch sich dramatisch anfühlt. Und das ist jetzt ganz entscheidend. Es geht hier um das Gefühl dabei. Nicht, was ich mit dem Verstand später draus mache, sondern dieser erste Moment, wo die Situation passiert, kennt jeder, hat jeder schon zigmal erlebt. Das sind diese Momente, wo dieser biologische Konfliktschock ein Programm in unserem Körper startet, wo der Körper in eine innere Alarmbereitschaft versetzt wird,
okay,
wo also Hormone ausgeschüttet werden, der Sympathikus wird hochgefahren. Ja? Und die entscheidende Sache ist jetzt die, wie nehme ich in dieser Situation die Sache wahr? Weil das entscheidet später, welches Programm, sprich welche körperliche Veränderung, wenn es eine lange Konfliktdauer ist, ist auch noch ein Punkt, dann gestartet wird. Das hat nichts mit unserem Verstand zu tun, mit unserem Intellekt, was wir uns da mal zurechtfinden. Das kann jeden treffen, jeder, der noch so aufgeklärt sich fühlt, es kann jeden irgendwo treffen.
Ja.
Die dramatischen Beispiele wären zum Beispiel Verlust des Partners oder was weiß ich, also wirklich so ganz dramatische Geschichten, wo man nie mit gerechnet hat. Oder ich habe nachher noch ein Beispiel, wenn jemand plötzlich und völlig unerwartet seinen Job verliert, wird einfach gekündigt von heute auf morgen.
Ja.
Und er rechnet damit überhaupt nicht. Ja. Das sind diese Alltagssituationen, die jeder kennt, die genau dieses Programm starten. Und die Kriterien, die man sozusagen haben muss, das hat zumindest der Dr. Hammer herausgefunden, damit man von einem biologischen Konfliktschock sprechen kann, sind eben, es muss hochakut dramatisch sich anfühlen. Derjenige fühlt sich damit erstmal komplett alleine und es trifft dich völlig unerwartet auf dem linken Bein.
Ja.
Wenn die Sachen zusammenkommen, dann sprechen wir von einem Konfliktschock, der dann ein sogenanntes sinnvolles biologisches Sonderprogramm der Körperintelligenz
startet.
Wenn
diese drei Kriterien erfüllt sind, wird dann immer ein biologisches Sonderprogramm losgetreten und dann ist es nochmal abhängig davon, wie stark sich das auswirkt oder in welche Richtung geht, von welchen Kriterien?
Genau, also es ist im Grunde eine Art, wie intensiv ich die Situation empfinde, die Intensität. Und auch die Dauer. Also es ist ja so, wenn ein Konflikt gestartet ist, also dieser Konflikt zum Beispiel keine Nahrung zu bekommen, der kann auch heißen, nicht, dass ich jetzt mein Restaurant nicht gefunden habe, es kann auch heißen, ich verliere meinen Job, weil es daran hängt, das Geldverdienen, am Geldverdienen hängt die Miete, an Geldverdienen hängt aber auch die Nahrung, also sprich das Einkaufen von Nahrungsmitteln und ich empfinde das als einen Verhungerungskonflikt.
Ja.
Das ist damit gemeint.
Ja.
Unser Problem in der heutigen Zeit ist ja, dass wir diese archaisch-biologischen Werte heute völlig anders sehen. Eine Nahrung, Nahrungsbrocken, wenn man es mal so sagt, ist für uns heute ein Sack Geld oder ein guter Job oder irgend sowas. Oder unser Revier, das ist heute unsere Wohnung, unsere Arbeitsstelle, unser Auto, unsere Eigenschaft, also unsere Fahrräder oder was, also was uns gehört, unser Besitz. Das wird als unser Revier definiert. Wenn mir jemand ein Fahrrad klaut, freust du dich ja auch nicht drüber, ja, wenn du damit nicht rechnet hast. Das heißt, wir müssen erstmal lernen, diese biologische Sprache in das, was wir heute in diese Worthülsen gekleidet haben, erstmal zu verstehen oder nachzuvollziehen. Ja, also zum Revier gehört auch der Partner, für den Mann zum Beispiel, die Frau zum Beispiel oder auch die Kinder. Ja, das kann der Garten sein, das kann die Wohnung sein, das kann das Haus sein. Und wenn plötzlich jemand in dein Revier einbricht, ja, du bist im Urlaub und jemand bricht in dein Haus ein,
ja,
das ist ein komisches Gefühl,
ja,
ja, weil du weißt, dein Revier ist nicht sicher. Das heißt, dein Sicherheitsbedürfnis wird hier beeinträchtigt. Du fühlst dich auch vielleicht gewisserweise herabgestuft in der Hierarchie, weil du sagst, hey, das ist mein Revier, das habe ich zu verteidigen. Und wieso bricht der da einfach ein? Wieso kann der überhaupt in mein Revier einbrechen? Das ist das, was wir nachträglich dann daraus machen in unserem Intellekt. Aber diese Empfindung in dem Moment, wo du erfährst, dass jemand in dein Haus eingebrochen hat oder du vielleicht jemanden erwischt hast, der das gerade gemacht hat. Es geht um diesen ersten kurzen Moment, der dann entsprechende Anpassungen startet.
Du hast auch typische Redewendungen mitgebracht, die da nochmal so einen Hinweis
kennt
drauf geben.
Kennt jeder. Und deswegen meine ich, dieses Psychosomatische ist eigentlich so bekannt. Also, ich habe mich zu Tode erschreckt. Kennt jeder dieses Sprichwort.
Klar.
Es geht um einen Schreckangstkonflikt. Wer reagiert damit? Der Kehlkopf. Mhm. Ich war wie gelähmt vor Angst. Ein motorischer Konflikt, also Muskulatur. Er hat Gift und Galle gespuckt, ein Revier-Ärger-Konflikt, Gallengänge. Die Sache liegt mir schwer im Magen, Brockenkonflikt, kennt auch jeder. Mhm. Der Typ sitzt mir im Nacken, Angst im Nackenkonflikt, kann die Netzhaut betreffen, hat man plötzlich so ein bisschen Sehstörungen. Er hat sein Gesicht verloren, ja, Trigeminus, also so diese Trigeminus-Neuralgie, das ist typisch dafür.
Ja.
Weiche Knie bekommen im Sport, Selbstwerteinbrüche, Schienbein betreffend oder auch die Nase voll haben, das haben ganz viele natürlich in einer nicht nur in der kalten Jahreszeit, sondern das sind diese klassischen Stinke- und Witterungskonflikte, wo alle sagen, der hat jetzt einen grippalen Infekt. Ja, natürlich spielt das Klima eine Rolle, natürlich spielen die Umweltbedingungen eine Rolle, aber es können eben auch diese Konflikte sein, also Witterungskonflikte. So. Und es gibt nur noch viel, viel, viel mehr solcher Redewendungen. Ich will damit nur sagen, diese Redewendungen, die zeigen uns eigentlich, wie eng dieses Wissen eigentlich in der Volksmedizin bekannt ist. Ja, das ist nur die akademische Medizin hat sich da in ihrer wie auch immer gearteten Hochnäsigkeit, Selbstgefälligkeit drüber hinweggesetzt und hat gesagt, nein, das ist ja nicht wissenschaftlich, bla bla, und wir legen die Kriterien fest und so weiter.
Ja.
Und was soll ich sagen? Die Realität hat recht.
Du hast uns auch wirklich hier eine toll aufbereitete Folie nochmal konstruiert.
Ja.
Die Auslösesituation eben für diese Konfliktschocks.
Im Grunde, was ich schon sagte, also wir nehmen durch unsere Bedürfnisbrille, also dieses Bedürfnisraster, das sich auch ständig ändert, nehmen wir die Realität wahr, interpretieren sie und rennen auch mit einer bestimmten Erwartungshaltung herum. So. Und dann tritt eine Situation ein, die im Grunde genau diese Erwartungshaltung eigentlich torpediert, könnte man sagen. So, und jetzt kommt es darauf an, wie ich in dem ersten Moment empfinde, nicht wie ich das intellektuell später verarbeite, sondern dieser erste Schreckmoment. Diese Schrecksekunde.
Die können wir auch kaum beeinflussen. Ne?
Die können wir gar nicht beeinflussen, weil uns das ja unerwartet trifft.
Eben.
So, das heißt, es ist unerwartet. Wir fühlen uns erstmal so isoliert und wir empfinden es auch als hochdramatisch.
Ja.
So, und jetzt wird es interessant. Also wenn diese Kriterien erfüllt sind und wir damit im Grunde auch einen biologischen Konfliktschock erlitten haben, also ein bestimmtes biologisches Grundbedürfnis verletzt wurde, startet jetzt in Abhängigkeit von dem Moment, wie ich ihn empfunden habe, ein ganz spezifisches Sonderprogramm von den, keine Ahnung, 200 Sonderprogrammen oder wie viel es da auch immer geben mag. Das heißt, der Körper wird in einen Alarmzustand versetzt, allgemein, aber auch spezifisch das jeweilige Gewebe. Es kann eine funktionelle Anpassung sein, es kann eine strukturelle Anpassung sein, aber die kommt erst zum Tragen, wenn der Konflikt sehr, sehr lange anhält.
Und diese biologischen Programme sind ja auch nicht zufällig einfach dort implementiert.
Die sind in unserer Genetik enthalten, könnte man sagen.
Haben ja auch wahrscheinlich einen gewissen Nutzen. Ne?
Das ist deswegen ja auch sinnvolle biologische Sonderprogramme. Aber jetzt muss man dazu sagen, die sind nur dann sinnvoll, wenn sie unter Rahmenbedingungen arbeiten, wie sie in der Natur vorkommen.
Und da wir uns ja entfremdet haben von der Natur
zum
Teil. Ne?
Wir leben nicht artgerecht, dadurch haben wir oder sagen wir mal so, viel zu lange Konfliktdauer teilweise, die völlig unbiologisch sind. Da verliert natürlich so ein Riesentumor auch den Sinn, die Sinnhaftigkeit. Da ist kein Sinn drin, keine Frage. Und das sind alles so Punkte, die meistens auch die Kritiker gerne benutzen, um zu sagen, das ist ja alles Quatsch. Was soll an so einem Tumor sinnvoll sein? Antwort gar nichts. Nee, der ist einfach, also wenn er so groß ist und irgendwelche Gewebe draufdrückt, Gefäße abquetscht, Nerven abquetscht. Das ist nicht sinnvoll, na, keine Frage.
Dann ist es ja auch schon lange so weitergegangen, ne? Das Programm, also ohne gehört geworden zu
sein. Es läuft ins Leere, wenn man so möchte. Ja. Ja? Es verliert dann auch seine Sinnhaftigkeit, weil die Sinnhaftigkeit, um das nochmal abzuschließen, ja, spielt sich eigentlich nur in einem ganz spezifischen Zeitfenster ab. Und wenn du jetzt wochenlang, monatelang
oder Jahre
Konflikte hast, eben, vielleicht ein bisschen in ihrer Intensität herunter.
Permanenter Dauerstress im Betrieb oder so. Ne?
Das, du hast eine Arbeitsstelle im Chef, das ist ein Arschloch, sage ich mal so. Ja. Und du gehst da jetzt 5 Tage die Woche immer hin und bist immer konfliktaktiv. Dann kommt das Wochenende, dann bist du ein bisschen entspannter.
Ja.
Und du arrangierst dich zwar mit der Situation, aber immer, wenn du den siehst, dann gehen bei dir die Alarmglocken an. Das ist genau, das ist wie so eine Konfliktschiene. Du wirst immer wieder getriggert.
Ja. Ja. Und das Spannende ist ja auch, diese Symptomebenen, die sind schon hier so klar definiert mit der Psyche, mit dem Gehirn und ein entsprechendes Organ.
Richtig.
Und da kann man richtig mit arbeiten.
Aber hallo. Das ist ja diese Vorhersagbarkeit. Du musst im Prinzip hier nur eine Ebene kennen und dann kannst du auf die anderen beiden Rückschlüsse ziehen. Also wenn du, ich sag mal, die Gewebeveränderung siehst, also das Symptom, dann kannst du auf das Gehirn, Steuerrelais, sagt man, also ein bestimmtes Hirnareal, das zu diesem Organ gehört, schließen und auf den zugehörigen Konfliktinhalt und sogar auch auf die Art der Phase des Konfliktes, ob das noch in der aktiven, also konfliktaktiven Phase sich befindet, dieses Programm, oder aber ob bereits eine Umschaltung stattgefunden hat und wir uns jetzt bereits in der sogenannten Heilungs- oder Reparaturphase befinden.
Ja.
Diese Möglichkeit, und das ist ja das, ich sag mal, das Wissenschaftliche daran, du kannst diese Vorhersagen treffen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal davon erfahren habe, das war bei mir direkt noch am Ende des Medizinstudiums, ich war grundsätzlich offen dafür, weil ich dachte, ja, das klingt für mich schlüssig. Ein Kommilitone von mir, der hat nur gesagt, ich habe ihm das auch vorgestellt, gesagt, das ist zu einfach. Mhm. Der hat nur gesagt, es ist zu einfach. Ey, das war für ihn
7 Jahre jetzt hier und dann nochmal Facharzt, das kann doch nicht wahr sein. Also.
Aber ich habe, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, wenn ich dann Symptome bekommen habe, konnte ich es genau so, wie es beschrieben ist, nachvollziehen. Die Verläufe, die Konfliktinhalte, Konflikt, also wann der Konflikt eingeschlagen hat, wann die Lösung eingetreten ist. Das habe ich mehrfach erlebt, zu verschiedensten Symptomen. Und da habe ich gemerkt, jawohl, das ist doch mal eine Gesetzmäßigkeit. Ja? Da ist nicht das Argument, ja, entweder hast du ein starkes oder ein schwaches Immunsystem und der Rest ist so bla bla, sondern du kannst genau sagen, das Thema, der Zeitpunkt, bis dahin warst du aktiv, dann kam die Lösung, dann hat es umgeschlagen, dann hat das Fieber begonnen, dann hat das und das Symptom eingesetzt und fertig. Und dann braucht es eine bestimmte Zeit, um komplett wieder auszuheilen. Und das habe ich halt mehrfach erlebt und dann ist es natürlich so, du kriegst eine Sicherheit, du kriegst eine Gewissheit. Da kann dir keiner mehr kommen und sagen, ja, das ist alles Quatsch. Das wird ja immer so von Leuten gesagt, die sich nie damit beschäftigt haben oder nur mal oberflächlich reingeschaut haben. Meistens diejenigen, die gar nicht mehr fühlen können, weil das musst du fühlen. Du musst diese Momente erleben und fühlen und dann nochmal nachvollziehen, dass tatsächlich da bestimmte Programme starten, die mit bestimmten Körpersymptomen einhergehen. Wenn du das erlebt hast, mehrfach, verschiedenste Symptome, dann kriegst du diese Gewissheit. Und dann kann dir niemand erzählen, das ist Blödsinn oder Zufall oder was auch immer, sondern du siehst, nein, ich kann ja sogar Vorhersagen betreffen über bestimmte Symptomverläufe.
Ja.
Und dann hast du auch keine Angst mehr vor Krankheiten.
Du hast es ja auch eben gerade so ein bisschen angerissen, so ein typisches Auslösesituation.
Zum Beispiel haben ja vielleicht auch jetzt gerade viele Menschen, also sie werden unverhofft gekündigt.
Ja.
Ja? Und jetzt gibt es, ich habe jetzt mal 3 Szenarien hier durchgespielt, die einfach nur zeigen, wie hochindividuell das Ganze sein kann. Also die Situation ist erstmal völlig egal. Entscheidend ist nur, wie derjenige, der diese Situation gerade erleidet, empfindet. Nehmen wir mal an, erstes Beispiel, also die Kriterien sind erfüllt, dass es für ihn ein entsprechender biologischer Konfliktschock ist. Das heißt, es ist hochakut dramatisch, isolativ empfunden und unerwartet.
Ja.
Und dann kommt noch dazu, welche Art von Grundbedürfnis wurde jetzt hier verletzt. Ja? Und hier ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Energiezufuhr, also nach Nahrung verletzt. Weil mit dem Job, was ich vorhin sagte, verknüpft er Geld verdienen. Geld verdienen ist für ihn die Möglichkeit, Nahrung zu kaufen.
Ja.
So. Die ist jetzt verletzt, weil er jetzt plötzlich auf der Straße ist und sieht, oha, ich habe nicht genügend Vorräte zu Hause und ich habe keine Geldmittel, um mir weiteres Essen zu kaufen. Und das ist jetzt nicht, was er sich jetzt intellektuell so durchdenkt, sondern das empfindet er in diesem ersten Moment. Ach du Scheiße.
Ja.
Ja, hinterher sage ich ja, wie kriege ich das jetzt auf die Reihe?
Ja.
Und es startet entsprechend dann bezogen auf diese Art von Grundbedürfnisverletzung ein Sonderprogramm. Hier in diesem Fall jetzt mal, was die Nährstoffproblematik anbelangt, mit der Leber. Mal jetzt ganz vereinfacht. Andere Situation, gleiches Spiel, auch er kriegt mitgeteilt Jobverlust, er empfindet es auch wieder als einen biologischen Konflikt, aber er empfindet hier nicht das Nährstoffthema, sondern er sieht sich jetzt in seiner, Leistungsfähigkeit herabgewürdigt. Also er hat sich sozusagen über den Job definiert, nach dem Motto, der Status, den ich hatte, definierte sich halt über meine Arbeit. Und jetzt ist sie weg. Und jetzt verliere ich in den Augen der anderen sozusagen diesen Sozialstatus.
Das passiert ja auch vielen Männern, die dann in Rente geschickt werden und nicht mehr arbeiten dürfen.
Warum kriegen die dann wohl ihre ganzen Symptome?
Wow, richtig.
Oder zu Beginn der Ferien. Ja. Das sind genau diese Momente, wo eine Umschaltung stattfindet. Da kommen die Menschen zwangsweise mal zur Ruhe und dann werden die Reserven quasi wieder aufgefüllt. In diesem Fall, diese innere Leistungsfähigkeit, dieser innere Selbstwert betrifft jetzt hier zum Beispiel das Knochensystem. In diesem Fall, wenn es ein zentrales Thema war, die Lendenwirbelsäule. Mhm. Oder aber er hat vielleicht mit dem Gedanken schon gespielt, vielleicht sollte ich doch was anderes machen und so weiter. Dann kriegt er die Nachricht.
Oder es steht an, stehen Entlassungen eventuell an.
Aber er hat nicht jetzt so gesagt, ach, das ist jetzt für mich so dramatisch. Er sagt, es ist zwar unerwartet, aber ich hatte eh schon die Aussicht auf was Neues. Dann ist es für ihn kein Konflikt. Und damit startet auch in diesem Fall kein Sonderprogramm.
Du hast auch nochmal das, was du gerade beschrieben hast, hier nochmal in der Grafik aufgezeigt. Ja. Also eben dieser biologische Konflikt. Auswirkungen auf Psyche, Gehirn, Organ.
Richtig.
Und dann entsprechend die emotionale oder vom Gehirn, zerebral.
Richtig.
Oder Organ, ja.
Darum geht es. Das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Der biologische Konfliktschock erfasst uns in unserem gesamten Wesen. Also nicht nur die Psyche und dann von der Psyche über das Gehirn zum Organ, sondern es ist gleichzeitig auf allen drei Ebenen. Das ist ganz wichtig, der Punkt. Das, sage ich mal, löst im Prinzip dieses getrennte Verständnis, was wir momentan noch in der Medizin haben, hier mit auf.
Da kriegen ja diese ganzen Traumata und Schocks, die Kinder bekommen, worüber wir auch schon gesprochen haben, beim Abgeben in der Krippe, Kita, Schule, ist vielleicht nicht mehr ganz so, da sind die ja schon zum Teil zerstört, die armen Kinder. Da gehen dann auch Programme los und die Kinder merken das noch nicht mal oder schon gar nicht die Eltern, dass da gerade irgendwas wütet. Und dann ist das Kind auf sich alleine gestellt, muss sich abkapseln.
Und um zu überleben.
Oh ja.
Weil das Kind die Situation anders wahrnimmt als wir als Erwachsene.
Ja,
das muss man ganz klar sagen. Und wenn jetzt mehrere solcher Konflikte sich ereignen, dann kann es dazu führen, man spricht von Konfliktkonstellation, dass es auch zu emotionalen Reifestopps kommt. Oder sogar auch zu körperlichen Reifestopps. Das sind also diejenigen, die dann auch als biologisch Erwachsene wie Kinder aussehen. So Babyface, sage ich mal. So. Männer wie Frauen. Die sehen eher wie Kinder aus, als wie echte Männer oder echte Frauen, sage ich mal so. Weil die in ihrer Ausreifung mitunter verzögert sind. Da kann man fast schon als Blickdiagnostik sagen, vielleicht haben die sowas erlebt. Ja?
Ja.
Und wenn man sich den normalen Werdegang anschaut, ja, also wenn wir, ich sag mal, heranreifen und alles läuft ideal ab, dann machen wir einen Prozess durch, ich nenne das hier, wir kommen vom Selbstgefühl, da sind wir noch sehr eng mit uns, mit unserem Wesen verbunden. Damit mit dem Spracherwerb bildet sich dann das Ich-Bewusstsein heraus. Dann irgendwann, wenn das sauber durchlaufen ist, Pubertät und wir erwachsen sind, kommt irgendwann das Wir-Gefühl. Das heißt, wenn wir bindungssatt sind, dann sind wir auch kompromissbereit, dann können wir auch eine Partnerschaft eingehen, dann entsteht auch dieses Wir-Gefühl, nicht dieses bedürftige Kind, das immer nur nach Ich schreit. Passiert aber das Gegenteil, dass in dieser wichtigen, sensiblen Entwicklungsphase Konflikte erlitten werden, Traumata, Schocks, also jetzt diese biologischen Schocks, wie zum Beispiel durch schwere körperliche Misshandlung oder Missbrauch oder ritueller Missbrauch oder Katastrophen, Kriege erlebt, Verlust der eigenen Eltern und so. Also wirklich, wirklich schlimme, dramatische Erlebnisse. Und die Kriegsgeneration hat das zuhauf erlebt. Dann kann es passieren, dass es tatsächlich emotional zu einer Art Reifestopp kommt. Das heißt, die Situation des Schocks wird emotional eingefroren. Das sind dann sogenannte innere Kinder. Man könnte sagen, das sind diese Abspaltungen der Persönlichkeit. Das ist diese Gefühlspanzerung, die sich dann ergibt. Das heißt, diese Menschen überleben, sind aber gefühlsmäßig völlig kalt.
Mhm.
Ja, die haben keinen Zugang mehr zu diesen Gefühlen. Die reden in der dritten Person von sich selber. Man musste ja. Wer ist Mann? Spricht doch von ich. Können die gar nicht. Das ist für die, ja. Und das ist die Situation, die wir heute haben. Wenn ein Krieg, wie wir den ja im 20. Jahrhundert hatten, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern natürlich, also Menschen, die solche dramatischen Situationen erleben und das nie irgendwie aufgearbeitet wurde, die bleiben in diesen Unreifezuständen haften. Auch wenn die schon 60, 70, 80 Jahre sind. Die verhalten sich dann wie Kinder. Ja. Und du siehst ja auch heute viele ältere Menschen, wenn die aus dem Arbeitsprozess raus sind und sich dann nicht mehr gebraucht fühlen, weil sie es auch nicht gelernt haben, sich dann irgendwie selbst zu gestalten, sondern nur auf Anweisung gearbeitet haben, die fallen ganz schnell wieder in diese Muster zurück. Und dann ist der Krieg wieder präsent. Das heißt, die Kindheit, in der diese Muster gesetzt wurden, ist dann wieder präsent.
Und oder geben diese auch weiter an ihre Kinder wieder. Ne?
Naja, das ist ja dann, was wir von diesen transgenerationalen Traumamustern kennen. Ja. Und das ist das, was wir durchbrechen müssen. Deswegen ist dieses Verständnis über diese Zusammenhänge der biologischen Konfliktschocks, welche Situationen was auslösen können, wie das im Körper wirkt, so immens wichtig. Das sollte Allgemeinwissen sein, aus meiner Sicht. Das ist nicht nur für Therapeuten oder irgendwelche Spezialisten vorbehalten, sondern im Grunde ist es auch nicht so schwer zu verstehen. Man muss nur wieder Zugang zu seinen Gefühlen bekommen, damit man das, was ich hier erzähle, auch mal gefühlsmäßig nachvollziehen kann. Angefangen beim Schnupfen, da kann man schon anfangen.
Ja. Das heißt, diese biologischen Naturgesetze kann man auch in einem Selbststudium in 2-3 Wochen, wenn man sich die Zeit
nimmt. Das Grobe kann man vielleicht sich so aneignen, aber das Eingemachte, das erfordert wesentlich mehr Intensität, ja, kann ich sagen. Das ist also nicht so ein Wochenendkurs fertig, da hast du so einen Eindruck. Was wir jetzt hier machen, wir geben so einen Überblick, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt, dass es diese Zusammenhänge eigentlich schon alle erforscht sind.
Ja.
Aber sich das wirklich in der Tiefe anzueignen, dass man auch wirklich für sich selber nachvollziehen kann, richtig tiefer nachvollziehen kann, das ist schon, das dauert. Aber es lohnt sich, weil es nimmt enorm Ängste. Weil du lernst dich dadurch ja selber kennen. Wenn du verstehst, wie deine Symptome entstanden sind, hast du zwei Möglichkeiten oder zwei, Konsequenzen leiten sich daraus ab. Erstens, du verlierst die Ängste. Also du merkst plötzlich, das ist so und so und so. Und zweitens, du kriegst andere Optionen für mögliche Therapie. Oder vielleicht merkst du auch, dass bestimmte Sachen gar nicht unbedingt gelöst werden müssen an Konflikten, weil auch eine Konfliktlösung mitunter tödlich sein kann.
Ach ja.
Also man darf jetzt nicht denken, ich muss einen Konflikt lösen und alles wieder gut. Dann hat man es nicht verstanden.
Okay.
Es gibt Konflikte, die sollte man lieber so lassen, weil wenn man die löst, dann kann sich das im Herzinfarkt dann äußern, zum Beispiel. Da kommen wir noch zu
im folgenden Teil. Gut.
Genau.
Ich bin gespannt, ich will das hören. Deswegen schließen wir jetzt mal ganz entspannt und zügig den zweiten Teil und freue mich dann gleich auf den nächsten mit dir, wo es weiter ins Eingemachte geht. Danke dir, Raik,
gerne.
Und immer wieder gerne.